Gäbe es ein Unwort des Jahres unter Christen, würde wahrscheinlich ein Wort regelmäßig auf dem ersten Platz landen. Das ist das Wort Hölle. Hölle. Darüber zu reden, ist Christen oft unangenehm, weil sie ablehnende Reaktionen befürchten. Hölle? Das ist der im deutschen Sprachgebrauch häufig verwendete Begriff, der die ewige Verdammnis bezeichnet. Und darum soll es in der Andacht heute gehen. Dazu begrüßt Sie herzlich Jörg Werenberg. Die Grundlage für diese Andacht bildet ein Text aus der Offenbarung von Johannes, Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Dort schildert der Apostel Johannes eine Vision vom letzten Gericht, die Gott ihm gegeben hat. Johannes berichtet: Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Bei seinem Anblick flohen die Erde und der Himmel und wurden für immer zerstört. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Es wurden Bücher geöffnet. Noch ein Buch wurde aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Das Meer gab die Toten, die in ihm waren, her. Der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Jeder wurde nach seinen Taten gerichtet. Der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, wurde er in den See von Feuer geworfen. Vom Umgang mit der Hölle. Das ist das Thema der Andacht, in der ich mich an Christen und Nichtchristen unter ihnen wende. Wenn Sie Christ sind, kann diese Andacht Ihnen vielleicht helfen, über das Thema Hölle zu reden, und zwar angemessen zu reden. Wenn Sie kein Christ sind, so hoffe ich, dass Sie sich die Andacht weiterhin anhören, auch wo Sie jetzt wissen, dass es um das Thema Hölle geht. Zu den missionarischen Strategien zählt bei Christen häufig dazu, dieses Wort und das, was es bezeichnet, wenn irgend möglich zu vermeiden. Ganz im Gegensatz zu Jesus, der offen und häufig darüber geredet hat. Es gibt Gründe dafür, dass wir kaum über die Hölle reden. Ein paar Gründe möchte ich nennen. Wir neigen zur Oberflächlichkeit und denken daher wenig über die Ewigkeit nach und reden auch wenig darüber. Weil wir sowieso nicht viel über Ewigkeit reden, erscheint es zugegebenermaßen irgendwie unangebracht, wenn wir dann plötzlich und wie aus heiterem Himmel von Hölle anfangen zu reden. Wir vermeiden das Gespräch über Hölle, weil wir meinen, sie rücke Gott in ein schlechtes Licht. Es passe nicht zu der Botschaft von der Liebe Gottes. Wir vermeiden weiter, über Hölle zu reden, weil wir die Menschen und ihr Urteil über uns fürchten. Es gibt eine Art, über die Hölle zu reden, die ist tatsächlich unangebracht. Sie ist unangebracht, wenn das gesamte biblische Zeugnis von der Offenbarung Gottes dabei nicht angemessen berücksichtigt wird. Es darf nicht der Eindruck vermittelt werden, als sei Gott vor allen Dingen ein zorniger Gott. Aber zornig ist Gott, und zwar über uns und unsere Sünde. Er gerät darüber in Zorn, nicht weil er innerlich unausgeglichen wäre, sondern weil er heilig ist. Zum gesamten biblischen Zeugnis über Gott, wenn es ausgewogen präsentiert werden soll, gehört die Rede von der Hölle allemal dazu. Das, wozu Christus uns errettet, steht ohne Zweifel im Mittelpunkt. Das ist die Erlösung zum Leben unter der gnädigen Herrschaft Gottes als Vater in Ewigkeit. Die Herrlichkeit dessen, was Christus für uns getan hat, wird aber auch dadurch hervorgehoben, indem wir darauf hinweisen, wovor er uns errettet. Er rettet uns vor den ewigen Folgen unserer Sünde in einer Ewigkeit ohne Gott. In dieser Ewigkeit der Hölle werden wir unserem Willen zur Selbstbestimmung, der Selbstverherrlichung und der daraus folgenden Verzweiflung für immer übergeben. Wenn wir über die ewigen Folgen eines Lebens ohne Jesus schweigen, schmälern wir die Bedeutung seines Todes am Kreuz. Das eigentliche Gewicht der Botschaft vom Kreuz wird nicht deutlich. Denn es geht da wesentlich um die Frage, welche Strafe Jesus denn da an unserer Stelle auf sich genommen hat. Es ist nichts Geringeres als die ewige Verdammnis. Und die frohe Botschaft besteht nicht zuletzt darin, dass Jesus für den, der sich seiner Herrschaft anvertraut, eben diese Strafe vollständig abwendet. Jetzt habe ich schon einiges zum ersten Punkt, um den es in der Andacht gehen soll, gesagt. Was ist die Hölle? Wer kommt dorthin und warum? Ich werde dies von dem Text aus Offenbarung, Kapitel 20, weiter beleuchten. Dort wird das jüngste Gericht am Ende der Zeit beschrieben. Dieses Gericht ist Gottes letztes Gericht und läutet die Ewigkeit ein. Es ist nicht die erste Schilderung des jüngsten Gerichts in der Offenbarung. Schon in Offenbarung 19 war davon die Rede. Dort, im Bild einer Endschlacht, in der Christus mit einem Schwert, das aus seinem Mund kommt, den Sieg erringt. Das Schwert symbolisiert das Wort von Christus, mit dem er die Bösen, die sich am Ende zur Vernichtung von Gottes Volk zusammentun, richtet. Offenbarung Kapitel 20 und Offenbarung Kapitel 19 beschreiben aus unterschiedlicher Sichtweise dasselbe Gericht Gottes über die Bösen. In Offenbarung 19 geschieht dies im Bild einer Endschlacht. In Offenbarung 20 befinden wir uns im himmlischen Gerichtssaal. In Offenbarung 19 war Christus derjenige, der das jüngste Gericht ausübt. In Offenbarung 20 liegt die Betonung auf dem, der auf dem Thron im Zentrum des Himmels sitzt. Damit könnte der Vater als auch der Sohn gemeint sein. Das lässt der Bibeltext, womöglich bewusst, offen. Das Gericht wird von dem Thron her bestimmt, auf dem Gott in gleißender Herrlichkeit sitzt. Er spricht den Menschen das Urteil. Er verfügt über das Strafmaß. Er führt die Strafe auch aus. Das ganze Gericht liegt in seinen Händen. Das Schicksal jedes einzelnen Menschen liegt allein in seiner Hand. Nichts und niemand kann das, was er verfügt, rückgängig machen. Das jüngste Gericht bringt die alte Schöpfung an ihr Ende. Die Erde und der Himmel, wie wir sie kennen, verschwinden und werden für immer zerstört. Alle Menschen werden vor Gott erscheinen. Es ist am besten, hier davon auszugehen, dass sowohl Christen als auch Nichtchristen vor Gott erscheinen werden. Sie alle werden vor Gott dastehen. Über die Unterschiede in der Art und Weise, wie sie dastehen werden, wird hier nichts gesagt. Die Christen werden in verherrlichten Leibern dastehen, die sie in der Auferstehung von den Toten bekommen haben. Die Nichtchristen werden unmittelbar vor dem Gericht aus dem leiblichen Tod hervorgeholt. Ich vermeide hier das Wort Auferstehung im Blick auf die Ungläubigen, weil sie nicht mit verherrlichten Leibern dastehen werden. Sie werden in eine irgendwie geartete leiblich-seelische Existenz überführt, die sie für immer beibehalten. In Vers 13 ist die Rede davon, dass das Meer, der Tod und die Totenwelt ihre Toten herausgaben. Mit dem Meer, dem Tod und dem Totenreich ist hier der Bereich des Bösen gemeint. Bevölkert im übertragenen Sinn sind diese Reiche des Bösen von Dämonen und von Menschen, die den Verführungen der Dämonen zum Unglauben erlegen sind. Alle Ungläubigen sind damit eingeschlossen. Im himmlischen Gerichtssaal werden Bücher geöffnet. Die Bücher stehen symbolisch für das Allwissen Gottes. Sie enthalten alle Taten unseres Lebens. Alles, was wir je gesagt und gedacht haben, ist dort aufgeschrieben. Gott weiß in allen Details über unser ganzes Leben Bescheid. Innere Motive und äußere Umstände, die unserem Handeln zugrunde gelegen haben, berücksichtigt Gott in vollkommener Weise. Jetzt muss man aber genau lesen. Es werden Bücher geöffnet, und von diesen Büchern wird ein Buch unterschieden, das Buch des Lebens. In den Büchern stehen alle Taten jedes einzelnen Menschen drin. Nach seinen Taten wird ein Mensch gerichtet, wenn er nicht in dem Buch des Lebens steht. Das Buch des Lebens ist nach Offenbarung Kapitel 13, Vers 8 das Buch des Lammes, das geschlachtet worden ist. Mit dem Lamm ist in der Offenbarung von Johannes Jesus Christus gemeint. Wie ein Opferlamm hat er sein Leben für uns gegeben, um uns von unserer Sünde und ihren Folgen zu retten. In dem Buch des Lebens stehen alle die Menschen drin, die durch den Glauben mit dem Lamm, das geschlachtet worden ist, verbunden sind. Möglicherweise stehen ihre Taten auch in den Büchern drin. Das macht der Text nicht ganz deutlich. Das ist auch nicht erheblich, weil es sich ja bei den Büchern um eine bildliche Redeweise handelt. Jedenfalls weiß Gott um alle Sünden derjenigen, die an Jesus Christus glauben. Er rechnet sie ihnen aber nicht an. Das Lamm ist für sie geschlachtet worden. Die Strafe, die sie verdient haben, hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz stellvertretend für sie getragen. Darum spricht Gott sie frei. Nicht eine einzige Sünde rechnet er ihnen an. Anders ergeht es denen, für die es keine Eintragung im Buch des Lebens gibt. Sie werden allein nach dem beurteilt, was in den Büchern über sie steht. Keine Verzerrung, keine Übertreibung, keine Verharmlosung steht darin. Es steht dort nur drin, was sie selbst getan haben. Aber es steht nichts davon drin, was Christus getan hat. Die Bücher bezeugen die Wahrheit über ihr Leben. So wie es da drin steht, ist es wirklich gewesen. Jede Lüge wird als Lüge entlarvt. Jeder Anspruch auf eigene Gerechtigkeit zerplatzt wie eine Luftblase. Die Abgründe des menschlichen Herzens werden bloßgelegt. Die Strafe bemisst sich an nichts anderem als an dieser Wahrheit über ihre Taten. Sie werden zur Strafe für ihre Sünden in einen See von Feuer verdammt. Die Verse 14 und 15 reden dreimal von diesem See von Feuer. Es wird so betont. Gott möchte, dass wir das wissen und uns davor fürchten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und bei den eigenen Taten behaftet zu werden. Das Strafmaß, das Gott verfügt, ist unvorstellbar groß. Die Aussagen darüber sind so schwerwiegend, dass man sich ihnen stellen muss. Sie geben Anlass, grundlegend über Gott und uns Menschen nachzudenken. Hier geht es ans Eingemachte. Ich möchte in der Andacht dies im zweiten Punkt vertiefen. Er lautet: Die Botschaft von der Hölle bewirkt Angst vor Gott, und das soll sie auch. Die Lehre von der ewigen Verdammnis lehrt uns sehr Wichtiges über Gott und über uns Menschen. Dass Gott in seinem Wort so offen über das Strafmaß redet, das unsere Taten in seinen Augen verdienen, ist Ausdruck seiner Liebe zu uns. Denn auch ohne solch deutliche Ansage würde er uns genauso richten, wie er es ankündigt. Und das würde uns sehr überraschen, wenn er es uns vorher nicht gesagt hätte. Gott ist nicht verpflichtet, uns darüber vorher aufzuklären, aber er tut es. Er tut es, weil er einen Weg geschaffen hat, dem zu entkommen, was er androht. Gott hat keinen Gefallen daran, dass ein Mensch wegen seiner Sünde sterben muss. Er hat daran Gefallen, dass er umkehrt und lebt. Darum redet er offen und klar. Er redet klar von dem Gericht über die Sünde und über die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Er fordert die Menschen auf, ihr Leben der Herrschaft von Jesus Christus zu unterstellen, der sein Leben für sie gegeben hat. Die Lehre von der ewigen Verdammnis leitet uns vor allem dazu an, über Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit nachzudenken. Die Heiligkeit Gottes wird von uns in der Regel unterschätzt. Immer wieder wird in der Heiligen Schrift der Bibel von Menschen berichtet, die davon ausgehen, Gott werde ihre Sünde schon nicht so schlimm bestrafen. Andererseits werden nirgendwo in der Heiligen Schrift Menschen dafür getadelt, wenn sie angesichts der Heiligkeit Gottes in Furcht vergehen. Gottes Heiligkeit besagt, dass er das Gute von ganzem Herzen liebt und das Böse von ganzem Herzen hasst. Es gibt hier in Gott keinen Zwiespalt. Er ist hier innerlich ganz klar aufgestellt. Es gibt hier für ihn kein Schwanken und keine Kompromisse. Es geht hier um die Ehre seines Namens, und ohne den Hauch eines Selbstzweifels tritt Gott für seine eigene Ehre ein. Jede Sünde ist eine Beleidigung seiner göttlichen Ehre und wird selbstverständlich von ihm geahndet. Dies gehört zum Gottsein Gottes, dass er so handelt. Gott handelt mit der allergrößten Freude zur Ehre seines Namens, weil er mit sich selbst vollkommen im Reinen ist. Alle seine Wesenseigenschaften, einschließlich seiner Heiligkeit, die bejaht Gott von ganzem Herzen. Je mehr wir diese Heiligkeit und Reinheit in Gottes Wesen kennen, desto mehr erkennen wir unsere Sündhaftigkeit. Im Alten Testament wird von König David berichtet, dass er Ehebruch begangen hat und einen Mord in Auftrag gab, um den Ehemann zu beseitigen. David achtete darauf, beide Dinge vor den Menschen zu vertuschen, und das gelang ihm auch. Er scherte sich nicht darum, wie Gott seine Sünden bewertete. Da schickt Gott nach etwa einem Jahr einen Propheten zu David. Durch ihn offenbart Gott David, dass die Sache für ihn keinesfalls erledigt ist. Gott ist zornig über David und kündigt ihm an, dass er ohne Strafe nicht davonkommt. David findet durch dieses klare und scharfe Urteil Gottes zur Umkehr. Er dichtet kurze Zeit später ein Lied, in dem er Gott um Vergebung seiner Schuld bittet. In diesem Lied, das ist Psalm 51, erkennt David, dass er nicht in erster Linie gegen Uria gesündigt hat, dessen Frau er genommen hatte und den er ermorden ließ. David hat verstanden, dass seine Sünde in erster Linie gegen Gott gerichtet gewesen ist. Er bekennt in diesem Psalm: vor dir habe ich gesündigt. In diesen Worten fasst David seinen Schrecken über die Sünde zusammen, die er begangen hat. Wenn ein Mensch erkennt, dass seine Sünde vor allem gegen Gott gerichtet ist und seinen Zorn erregt, bekommt er Angst. Er beginnt, sich vor Gott zu fürchten. Und das ist gut so. Warum ist das gut so? Wenn er Angst vor Gott bekommt, denkt er ernsthaft darüber nach, wie er dem Zorn Gottes entkommen kann. Die Angst vor der Strafe soll ihn vor der Strafe bewahren. Wie kann sie das tun? Indem sie die Angst ihn zu Gott treibt. Das tut die Angst vor der Strafe nicht automatisch. Die Botschaft von der Hölle allein bringt einen Menschen nicht zu Gott. Sie bewirkt für sich genommen lediglich eine Angst vor Gott, die von Gott wegtreibt. Die Botschaft von der ewigen Verdammnis muss unbedingt verbunden werden mit dem Evangelium, der guten Nachricht von Jesus Christus. Dort wird dem Sünder verkündet, dass Gott aus Liebe seinen einzigen Sohn gegeben hat, um Menschen vor seinem Zorn über die Sünde zu erretten. Darauf möchte ich im dritten und letzten Punkt der Andacht eingehen: die Erfahrung von Gottes Liebe vertreibt die Angst vor der Hölle. Der Apostel Johannes schreibt hierzu an anderer Stelle im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, den Versen 14 bis 19 folgendes: Wir haben es gesehen und bezeugen es euch, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der ist und bleibt in innigster Gemeinschaft mit Gott. Wir haben sie erkannt und vertrauen fest auf die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist in seinem Wesen von der Liebe bestimmt, und wer in seinem Leben von dieser Liebe bestimmt wird, der ist und bleibt in innigster Gemeinschaft mit Gott. Damit ist die Liebe Gottes bei uns zu ihrem Ziel gelangt, so dass wir voll Zuversicht dem Tag des letzten Gerichts entgegensehen. Denn wir leben so in dieser Welt, wie Christus in der Welt lebte. Angst vor drohender Strafe gibt es in der Beziehung gegenseitiger Liebe nicht, sondern die Erfahrung vollkommener Liebe vertreibt die Angst vor Bestrafung. Die Angst ist nämlich vom Gedanken an die Strafe beherrscht. Wer sich in dieser Weise fürchtet, in dem hat die Liebe ihr Ziel nicht erreicht. Wir leben in der Liebe und haben keine Angst davor, von Gott bestraft zu werden, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn man von der Angst, einmal ewig verloren zu gehen, ergriffen wird, wie wird man diese Angst wieder los? Nicht indem man sie betäubt. Nicht indem man die Tatsache der ewigen Verdammnis leugnet. Auf diese Weise wird die Angst vor der Hölle lediglich verdrängt, aber nicht besiegt. Die Angst vor der Hölle wird allein durch das Evangelium überwunden. Denn im Evangelium wird dem Sünder verkündigt, dass Gott aus Liebe seinen Sohn für ihn gegeben hat, damit er ewiges Leben bekommt. Gott hat aus Liebe einen Weg geschaffen, um Menschen vor seinem Zorn zu retten. Wer Jesus Christus sein Leben anvertraut, den bringt Gott vor seinem Zorn in Sicherheit. Er tut dies aus Liebe. Und er lässt den, der an Jesus glaubt, seine Liebe auch erfahren. Diese Liebe, mit der Gott ihn erfüllt, die und die allein überwindet die Angst des Sünders davor, von Gott bestraft zu werden. Gott macht uns Angst, wenn er uns mit der Hölle droht. Aber er macht uns Angst, damit wir uns zu ihm hinfliehen. Gott hat aus Liebe seinen Sohn für uns gegeben. Und diese Liebe vertreibt die Angst. Wie redet man angemessen über die Hölle? Das ist die Frage zum Schluss. Zunächst sollten wir unsere Neigung überwinden, sie zu verschweigen. Man kann, man sollte, man muss über die Hölle reden. Die endgültige Bestrafung der Sünder durch Gott im jüngsten Gericht ist keine Nebensächlichkeit, sondern gehört zum Grundbestand biblischer Lehre. Man redet angemessen darüber, indem man ihr das Gewicht zumisst, das ihr die Heilige Schrift beimisst, nicht mehr und nicht weniger. Gott hat kein Problem damit, wenn wir von ihm so reden, wie er es in der Heiligen Schrift selbst tut. Gott hat eher ein Problem damit, wenn wir Dinge verschweigen, die er deutlich ausspricht. Wie redet Gott, wie redet Jesus über die Hölle? Wenn wir ihr Vorbild beherzigen, dann lernen wir angemessen über dieses Thema zu sprechen. Eine wichtige Antwort ist, wir reden von der Hölle nie in Isolierung vom Evangelium. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, das verlorenen Sündern als einzige Möglichkeit ihrer Errettung angeboten wird. Durch den Hinweis auf das jüngste Gericht wird die Botschaft des Evangeliums zugespitzt. Wenn du diese Gnade Gottes ausschlägst und dabei bleibst, gibt es für dich keinen anderen Weg zur Errettung. Es bleibt für dich nur die fürchterliche Erwartung des endgültigen Gerichts, wo dich von Gott her eine unumkehrbare Strafe treffen wird. Ein Gläubiger zur Zeit des Alten Testaments, Hiob, sein Name, meinte einmal, mit Gott einen Rechtsstreit führen zu können. Nachdem sich ihm Gott in seiner Heiligkeit offenbart hat, bekennt Hiob: Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle und rede ohne Wissen und Verstand. In meinem Unwissen habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Fragen zu erwidern. Ich kannte dich ja nur vom Hörensagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mit Gott kann man keinen Rechtsstreit führen und dabei Recht behalten. Man kann sich nur seiner Liebe und Gnade anvertrauen, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Gott ist heilig, und wir sind Sünder. Gott hat aus Liebe seinen Sohn gegeben, um uns vor seinem Zorn zu erretten. Wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass er sich über uns erbarmt. Was aber soll ein Mensch zu erwarten haben, der Gottes Liebe bis an das Ende seines Lebens nicht annimmt? Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Ihr Jörg Werenberg.